tanzen. Wie ich in Salzburg die Oper gehört habe, ja gehört, kaum gesehen, obwohl aus der vierten Reihe im Parkett. Es gibt ja nur Parkett im Mozartsaal des Mozarteums. Und kaum ein Wort erkannt habe, kein Wort und sogar kaum die handelnden Figuren. Wer war denn der Francesco? War der andere sein Kumpan, späterer Mitbruder? Oder war das gar der Vater? Einfach weil es italienisch war und konzertant. Also die Figuren, die Sänger haben einige Schritte gemacht und sind einander von links oder rechts begegnet, sind zuweilen in Gruppen zusammengestanden. Und ja, das muss gesagt werden, es gab immer wieder eine Erklärung von einer Sprecherin. Und wie die Sänger und Sängerinnen an ihre Grenzen gegangen sind, da war ich beinahe ein staunender Ahnungsloser, obwohl sie mich danach auf die Bühne gebeten haben und behaupteten, das Libretto sei von mir gewesen. Und den Sufi habe ich gar nicht erkannt, bloß die arabische Musik, als Hossam mit der Ud auftrat. Das habe ich daheim kaum erzählt. Und jedenfalls wurde mir kaum Glauben geschenkt. Denn am nächsten Tag war ich erst am Nachmittag zum Pfarrfest erschienen und andere hatten die große Prozession durch Dorf und Felder geleitet. Und von der Zugfahrt hatte ich schon gar nicht erzählt, als wir, die nicht reserviert hatten, in Bad Gastein aus dem völlig überfüllten Zug geworfen wurden und dann dort am Bahnhof herumstanden und wie ich einen Taxifahrer angesprochen hatte und mich nach Preisen erkundigte und so dann in Windeseile 6 Passagiere besammen hatte, damit der Wagen voll wird und wie sich der Fahrer als Kasache zu erkennen gab und eine Frau als Norwegerin und ich der einzige Einheimische war, falls überhaupt. Und ich dann erzählte, ich müsse zu meiner Opernpremiere und sie alle mitkommen wollten. Das ließe sich immerhin besser erzählen und war auch ohne weiteres glaubwürdig, besonders in jenem Sommer. Aber wie der Dirigent mich beschimpft hatte, als wir nach der Aufführung im Gastgarten saßen und ich auf seine Nachfrage gemeint hatte, eine Aufführung in deutscher Sprache wäre wünschenswert und auch eine szenische Aufführung. Und er gespottet hatte, vielleicht mit historischen Kostümen. Das war ganz und gar unerzählbar. Und erst recht, wie der Darsteller des Francesco, ein junger, ausgezeichneter russischer Tenor, schon im ersten Lokal mindestens 5 oder 6 Bier getrunken hatte und dann im besagten Gastgarten bestimmt noch einmal so viele, und seine charmante ukrainische Freundin es nicht zu beachten schien, ebenso wie die ehrgeizige, neugierige junge Sprecherin, die mir von ihren Engagements erzählte. Hingegen hatten die Jugendlichen, die mit mir durch den Wald auf Eremo Kazeri zuschritten, keinerlei Mühe, die Dialoge zwischen Francesco und seinem Vater szenisch darzustellen, am Stadttor von Assisi. Oder mit dem Bettler, oder dem General, weiter oben im Wald. Mühe hatte ihnen eher das Schweigegebot in der Einsiedelei bereitet. Mühe, aber auch eine innere Erfahrung, wie sie später sagten. Mühe ist also kein Argument. Du mühst dich und wirst beschenkt. So dachte ich jedenfalls noch am Käskopf, wo ich von der Nossberger Hütte kommend sozusagen hinauftänzelte, als schwitzenden jungen Frauen und Männern vorbei, dem ersten 3000er an jenem Tag. Weniger sicher war ich mir dann am einsamen Anstieg zu Perschitzkopf, wo sich bald Spur und Weg zurückzogen und ein Steinmal vom Absturz einer Frau sprach, die am selben Tag geboren war wie ich. Aber als ich mich durch 3 Felszacken hinunterzwängte, zum Abstieg in die Gradenscharte am späten Nachmittag, immer noch unter der gleißenden Bergsonne, hunderte Meter hinunter, über glatten Fels, bloß mit einem Stahlseil, das du mit nackten Händen greifst. Da war es gar keine Frage von Mühe, sondern von möglich und von Können. Vielleicht aber dann, Als es noch eine gute Stunde über wackelige Felsbrocken ging, wo jeder Schritt zu ertasten war mit den Füßen, hält der oder kippt der und in welche Richtung kippt er, da wieder Mühe. Beinahe eine Gehirnwäsche. Eine Stunde jeden einzelnen Schritt bedenken, das strengt an. Und in der Hütte war ich wahrlich bejubelt von den Wanderbegegnungen. Eine Australierin wollte sich gar meinen Namen notieren. Auf der Sonnenterrasse, wo wir dem Untergang entgegensahen. Wie ich aber Bogota erkundete auf tastenden Füßen. Wie eine Katze auf fremdem Terrain geduckt geradeaus schleicht entlang der Hauskante und dann auf selben Weg zurück und hernach in andere Richtung. So arbeitete ich mich in die Stadt hinein und sah Reihenhäuser hinter einer Gittersperre über die Straße und hatte meine erste Konversion mit einem Friseur, der mir einen Seitenscheitel verpasste. Und am nächsten Tag sah ich von einem 3000er in die Stadt hinein. Aber hier war das nur ein Hügel. Das war kaum zu erzählen. Höchstens, wie ich im Botanischen Garten am blaugrünen Schwirren den Kolibri erkannt hatte. Gesehen hatte ich ihn ja schon am Ast sitzend im Gegenlicht, gesehen, aber noch nicht erkannt. Und von Medellin hatte ich mehrfach von der Theateraufführung erzählt, zu der ich vom Direktor begrüßt worden war. Und die Frage war, ob man ein Stück verstehen könne, ohne die Sprache zu sprechen. Und es war tatsächlich gut zu verstehen. Thema und Einleitung standen ja am Prospekt. Und die Szenen, siehst du. Aus Situationen entsteht die Wirklichkeit, begriff ich da. Aus Situationen entsteht der Mensch. Ja, die ganze Welt. Die Schöpfung erhebt sich szenisch. Wo bleibt die szenische Theologie? Schrieb ich auf meinen Reiseblog. Der Papst hat ja schon begonnen mit seiner Schöpfungsenzyklika. Aber wer macht weiter? Nach dem Stück war das Publikum eingeladen, zum Thema Gewalt in Beziehungen mit den Schauspielern zu sprechen. Und tatsächlich blieb die Hälfte da. Sie besprachen dort ihre Paarprobleme. Ich habe nachgefragt. Das Theater macht Volksbildung, macht Seelsorge, Theater für die Menschen. Ich fuhr in Medellin mit der Metro. Gegenüber saß ein junger Mann, riesiger Wuschelkopf. Unsere Blicke trafen sich immer wieder zwischen den stehenden Passagieren hindurch. Lächelnd kreuzten sich unsere Blicke. Als er sich schließlich erhob zum Aussteigen, raunte ich ihm zu. Jimi Hendrix. I know, antwortete er. Aber dann beeindruckte mich, dass in der Metro Frauen fuhren, die hatten am Oberkörper nichts als einen BH. Einen spitzen BH. Weiß oder schwarz. So standen sie in der Reihe der Passagiere und hatten den allergewöhnlichsten Blick, als würden sie zum Supermarkt fahren oder ins Büro. Und niemandem schien das aufzufallen. Zweifelte kurz, ob womöglich nur ich das gesehen hätte. Eventuell hineingesehen in den Metroalltag oder in die Erscheinung der jeweiligen jungen Frau. Aber nein, sie blickten abwesend durch den Raum wie eben Passagiere, stiegen ein und stiegen aus wie alle anderen. Und ja, sie waren gut gebaut. Nicht auffällig, aber gut gebaut. Das war durch die Umrahmung gut zu erkennen. Vielleicht sogar verbessert. Wie ja auch bei jedem anderen Bild der Rahmen zur Erscheinung gehört. Aber diese Metro-Geschichten habe ich bei keiner Vorführung erzählt. Der Orientabend mit musikunterstützter Diashow und gelesenen Reisetexten, eingeleitet durch frisch zubereitete Speisen aus den bereisten Ländern mit Arepas und Empanadas, Cevich und Humitas. Warum Orientabend, wurde ich gleich anfangs gefragt. Ich habe den Namen beibehalten. Die meisten Reisen waren ja tatsächlich in den Osten. Aber Orient steht für Abenteuer, geheimnisvolle fremde Länder. Und wenn man lang genug nach Osten fährt, kommt man tatsächlich nach Kolumbien und Ecuador. Aber wo jedes Mal die Aufmerksamkeit am größten war, bei der minutiösen Erzählung jenes Morgens in Quito, wie ich in der Nacht zuvor angekommen, auf der Suche nach einem Geldautomaten und danach nach einem Frühstück, eine Kirche gefunden hatte und nach der Sonntagsmesse die leere Hauptstraße entlang ging, die 12. Oktober Avenue in Richtung des Nationalmuseums, als plötzlich von einem Alleebaum, hier erzähle ich in Zeitlupe, von einem der Alleebäume etwas herunterprasselte und mich streifte. Ich jedoch unbeirrt meinen Weg fortsetzte, bis hinter mir Rufe zu hören waren und ein Ehepaar mir nachlief und mir aufgeregt erklärte, Vogeldreck hätte mich erwischt und mir schwarze Flecken gezeigt auf Schulter und Rücken. Und nun begannen sie unter Beteuerungen, mich mit Papiertaschentüchern abzuwischen und sich zu entschuldigen für das Ungemach. Und ich stellte mir einen Vogel vor, der so etwas machte. Wunderte mich aber auch über die spontane Hilfsbereitschaft dieser Einheimischen und bedankte mich schließlich herzlich unter Umarmungen und Küssen und wandte mich zurück zum Hotel, um mich zu waschen, wo ich erst, und nun geht ein kundiges Raunen durch den Saal, die Abwesenheit meines Mobiltelefons bemerkte. Und bei jeder Vorführung erfuhr ich, dass so gut wie alle Reisenden in dieser Region bestohlen worden waren und gerade das sie immer noch, auch nach Jahren und Jahrzehnten, mit dem Land verband, weil man es überstanden hatte und nichts Schlimmeres geschehen war. Es war wie ein Entrinnen von einer noch viel größeren Gefahr, die sich erst später abzeichnet, und eine Dankbarkeit für eine Rettung. Und der Tanz am Pazifik, noch nicht die Boote, die hin und her geworfen werden. Manchmal fällst du 3, 4 Meter hinunter auf Beton mit einem solchen Schiff. Am besten mit den Knien abfedern, die Kamera in der Hand, und dann siehst du sie. Siehst sie tanzen. Sie werfen sich herum wie Kätzchen. Wie sich Kätzchen auf den Rücken legen, damit du sie am Bauch kraulst. Sie steigen auf und lassen sich auf den Rücken fallen, sodass die Gischt hoch aufspritzt. Ein Getöse um sie. Belustigt sehen sie in die Runde. Zwischen den Booten tanzen sie. Heute ist ihre Vorstellung. Sie winken mit den Flossendeckeln, steigen hoch, werfen sich zurück mit dem Gewicht eines Sattelzuges. Die Mutter, ihre halbwüchsigen Kinder. Heute ist ihre Vorstellung. Wir sind ihr Publikum, das nicht genug kriegen kann. Irgendwie mit einer Hand an der Reling, mit der anderen den Apparat, mit den Knien abfedern, die Sporteinstellung finden für die kurze Belichtungszeit und rechtzeitig erkennen, von wo der nächste Aufstieg losgeht. Wir hören es brusten, seufzen, durch das Atemloch, wenige Meter neben der Bordwand. So tanzen wir alle, werden herumgeworfen, versuchen den Kopf klar zu halten, während das Blut pocht, bis es genug ist und das Boot abdreht. Schließlich können wir raus und schnorcheln zwischen Korallen und gelben und grünen Fischlein. Unbeschwert wie sie, taumeln zwischen Sonnenstrahlen, gehoben und getragen in einem Wellengang von Urzeiten her. Und beim Raussteigen bemerke ich, dass ich die Gurttasche noch immer umgehängt habe und der 10-Dollar-Schein nun wirklich sauber ist. Geldwäsche ohne mein Zutun.